Wir lesen den Bibeltext aus Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Wir möchten beten. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass wir hier zusammen sein dürfen, um auf dein Wort zu hören, dass wir die Freiheit haben. Und dass ich alle Geschwister, denen es gerade nicht so gut geht, die im Verborgenen sich treffen müssen, wir wollen dich bitten, dass du ihnen gerade heute ganz besonders nahe bist. Wir wollen dir danken für die Möglichkeiten, die wir hier haben in diesem Haus und wollen dir ganz besonders jetzt auch die Familien-Jesus-Woche anbefehlen. Die Vorbereitungen, die jetzt laufen, die Kinder und Eltern, die die nächsten Tage kommen werden, dass deine Botschaft Frucht tragen darf und auch die ganzen Mitarbeiter wollen wir dir ans Herz legen, dass du über sie wachst und sie segnest. Amen.
Sie erinnern sich vielleicht daran, dass es beim letzten Mal um den Duft von Mottenkugeln ging. Das war nicht nur irgendwie eine nette Formulierung, hat mir auch Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen, dass ich solche Formulierungen auch in der Bibel so irgendwie entdecken kann, auch wenn es da so nicht steht. Aber dieser Eindruck oder wie es uns manchmal nachgesagt angehängt wird, das ist ja genau dieser Eindruck, dass Kirche, Gemeinde, dass so Gemeinschaften manchmal so diesen Eindruck in sich tragen, dass das mehr Mottenkugelngeruch ist als eine lebendige Gemeinschaft, die da zusammenkommt. Darum ist es wichtig, heute Abend genau das Gegenteil zu sehen. Nämlich heute Abend können wir sagen, das ist eine richtig schöne Modenschau auf allerhöchstem Niveau. Genauso formuliert Paulus das. Ich weiß nicht, ob es damals schon Modeschauen gegeben hat, aber diese Thematik gab es natürlich auch damals schon viel früher, schon vor Paulus. Nämlich, dass unsere Kleider eine Bedeutung haben. Haben ja auch bei uns eine Bedeutung, dass ich so vor Ihnen stehe und ich gerade aus dem Garten komme oder sonst was gemacht habe. Das ist uns sehr wichtig, dass unsere Kleidung, unser Äußerstes irgendwie auch zu dem passt, was wir in uns tragen. Dass da ein Reichtum sichtbar wird, eine Schönheit sichtbar werden soll, dass auch etwas von der Persönlichkeit erkannt wird. Das setzen wir ja oftmals gleich. Kleider machen Leute, heißt es. Und dass wir manchmal vom Äußersten auf das Innere schließen, das kennen wir. Und das ist in der Bibel nicht so ganz anders, denn das Thema der Kleidung spielt in der ganzen Bibel immer eine gewisse Rolle. Das fängt an, das erste Mal, als der Knecht von Abraham für Isaak um Rebekka warb. Da ging er hin, da machte er die lange Reise und heißt es ausdrücklich, danach, also als schon die Zusage da war, danach zog er hervor silberne und goldene Kleinode und Kleider und gab sie Rebekka. Auch ihrem Bruder und der Mutter gab er kostbare Geschenke. Und das waren in der Regel Schmuckgegenstände, Kleider, Stoffe und solche Dinge, die damals einen besonderen Wert auch hatten. Oder wenn wir an Josef denken, der mit seinem besonderen Rock, den er von seinem Vater bekommen hatte, was ja auch mit Persönlichkeit, mit Bedeutung, auch innerhalb der Familie mit Bedeutung zu tun hatte und was dann zu einem lebensgefährlichen Zustand führte, nämlich Eifersucht der Brüder, nur wegen dieses Rocks und seiner Deutung. Dann kommt nachher die Kleidung der Priester, die eine ganz symbolische Bedeutung haben. Und von da aus die Verbindung zu den Kleidern des Heils, wie sie in Jesaja 61 beschrieben sind, von Vers 10 an. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck gezogen und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Und da fallen uns sofort ganz viele Worte der Bibel ein, die darauf Bezug nehmen. Von dieser Schönheit, von der Kleidung, von dem Äußeren, an dem man das Innere auch meint, erkennen zu können. Dann das Hohelied der Liebe, wo von viel von Kleidung, von Schmuck die Rede ist. Und dann haben wir auch das komplette Gegenteil, nämlich in Jesaja 3, wo Gott sehr bissig und sarkastisch wird. Da heißt es, weil die Töchter Zion stolz sind und gehen mit aufgerecktem Halse, mit lüsternen Augen, trippeln daher und tänzeln und haben kostbare Schuhe an ihren Füßen. Deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions kahl machen und der Herr wird ihre Schläfe entblößen. Zu der Zeit wird der Herr den Schmuck an den kostbaren Schuhen wegnehmen und die Stirnbänder, die Spangen, die Ohrringe, die Armspangen, die Schleier, die Hauben, die Schrittkettchen, die Gürtel, die Riechfläschchen, die Amulette, die Fingerringe, die Nasenringe, die Feierkleider, die Mäntel, die Tücher, die Täschchen, die Spiegel, die Hemden, die Kopftücher, die Überwürfe. Und es wird Gestank statt Wohlgeruch sein und ein Strick statt eines Gürtels und eine Glatze statt lockigen Haars und statt des Prachtgewandes ein Sack Brandmal statt Schönheit. Also wenn das nicht so ernst wäre, würde man sagen, da hat Gott irgendwie auch Spaß an Formulierungen gehabt. Aber es war tatsächlich etwas sehr, sehr Ernstes und wir haben hier eine ganz negative Beschreibung, die viel schlimmer ist als nur Mottenkugeln. Hier ist wirklich der Tod in seinem Volk sichtbar. Und dieser Gedanke ist ganz neu so nicht, dass die Kleider immer etwas zu tun haben mit der inneren Haltung eines Menschen. Und darauf bezieht sich Paulus in diesen Formulierungen. Er hat natürlich diese Formulierung, diese Worte, diese Bilder, diese gewaltige Sprache auch im Sinn, wenn er vom Ablegen des alten Menschen spricht und vom Anziehen des neuen Menschen, von diesem, so haben es die Ausleger immer benannt, von diesem Kleiderschrank Gottes. Die alten Klamotten ausziehen, loswerden, nicht wieder anziehen und jeden Morgen einen komplett gefüllten neuen Kleiderschrank vor sich zu haben. Das ist der Gedanke, den wir bei Paulus sehen. Und bevor wir das im Einzelnen anschauen, wollen wir einmal ein wenig noch in die Struktur der Paulusbriefe hineinsehen, die aus meiner Sicht nicht unwesentlich ist, um das Problem zu verstehen. Denn das merken Sie, wenn Sie den Kolosserbrief, wie auch manche andere Briefe lesen, Sie wissen gar nicht genau, wie Sie das betonen sollen, wo die eigentlichen Spitzen dieser Texte eigentlich sind, was Paulus damit tatsächlich sagen will. Und das wollen wir ein wenig anschauen. Beim Kolosserbrief schreiben die Ausleger von der sogenannten KI. Das ist nicht künstliche Intelligenz, sondern das ist die kolossische Irrlehre. Diese kolossische Irrlehre hängt damit zusammen, dass in der Gemeinde sehr unterschiedliche Welten aufeinander geprallt sind. Also ganz verschiedene Gruppen und Typen und Gedanken und Haltungen kommen da zusammen. Soweit wir wissen, wurde die Gemeinde in Kolosse gegründet von einem Judenchristen namens Epaphras. Epaphras, der später auch Mitarbeiter von Paulus war, war vermutlich auf der ersten Missionsreise von Paulus zum Glauben an Jesus gekommen, nämlich noch in Antiochia, schon sehr früh, und war sofort als Missionar aufgebrochen. Das mag uns ein wenig wundern, dass das so zügig, so schnell ging, aber Juden, denen man die Bibel nicht erst erklären muss, nicht erst nahebringen muss, die haben ja alles vor sich und in sich, die kennen die Schrift. Und die Schrift muss für sie nur noch einmal auf Jesus hin gedeutet, von Jesus her verstanden werden, dann haben sie das Ganze vor sich. Und darum muss man ihnen nicht alles erklären, außer dass sie die Schrift von Jesus her auf Jesus hin neu deuten müssen. Und dann kann ein Epaphras relativ früh losziehen als Missionar. Und ähnlich wie Barnabas, Petrus, Paulus, auch Johannes es gemacht haben, sie gingen immer zuerst in die Synagoge. Also nicht so, wie wir es vielleicht erwartet hätten, dass sie sich auf irgendwelchen Marktplätzen hingestellt hätten, irgendwo, wo viele Menschen zusammenkamen, sondern immer in die Synagoge, aus einem ganz einfachen Grund, nämlich weil da die Menschen waren, die schon viel kannten, wussten, bei denen es genauso ging. Nur auf Jesus hin verstehen, erkennen, glauben und dann haben sie das Ganze Evangelium eigentlich schon in sich vereint. immer zu den Juden, weil es ihnen darum ging, Jesus als den verheißenen Messias auf der Grundlage der Schrift, auf der Grundlage von Gesetz und Propheten und Psalmen bekannt zu machen. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Und die sind bei den Juden allesamt bekannt. Da braucht es nicht mehr viel, die müssen nicht mehr viel lesen und lernen, sondern das Ganze von Jesus her nun verstehen und glauben. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, heißt es in Johannes 7, Vers 38. Und das kann man dann tatsächlich sehen bei Petrus, bei Paulus, bei Johannes und bei anderen, dass da tatsächlich etwas Unglaubliches, ein Strom in Gang gesetzt wird, der dann auch die Menschen erreicht. Das ist eine Frage der Effizienz, dass sie zuerst immer in die Synagoge gehen und dort die Juden erreichen und deswegen auch die ersten Gemeinden fast ausschließlich aus Judenchristen bestanden. Noch lange nicht aus einer Mehrheit von Heidenchristen, sondern überwiegend, vielleicht sogar zum Teil ausschließlich aus Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, das, was wir heute als messianische Juden bezeichnen. Und die Anrede von Paulus deutet darauf hin, schon am Anfang von Kolosser 1, in Vers 2, wenn er sagt, an die Heiligen in Kolosse. Wir aus unserer Perspektive würden wahrscheinlich sofort schalten und sagen, die Heiligen, das sind alle Christen, die da zusammenkommen. Paulus differenziert aber sehr deutlich an die Heiligen in Kolosse, das sind zunächst tatsächlich die aus seinem Volk Israel. Das sind entschlossenermaßen die Heiligen. Ähnlich noch einmal in Kapitel 1, Vers 12, mit Freuden sagt dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, da müssen wir alle ergänzen, der euch aus seinem Volk tüchtig gemacht hat, ertüchtigt hat, würden wir im Deutschen eher sagen, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Das sind die Juden, die aus seinem Volk, die jetzt ertüchtigt sind, zum Erbteil der Heiligen im Licht. Noch einmal in Kapitel 2, Vers 21, auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart. Da würden wir jetzt wieder an die Heiden denken, aber Paulus schreibt hier, die ihr entfremdet wart. Also sich aus seinem Volk entfremdet haben und feindlich gesinnt ward in bösen Werken, das wird ja im Römerbrief dann sehr, sehr betont, dass es nicht nur Heiden betrifft, sondern auch die Juden, entfremdet und feindlich gesinnt, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Immer die Jesusgläubigen aus den Juden, das liegt auf der Ebene auch des Römerbriefes, da sehen wir es noch einmal, Römer 4, Vers 1, wo Paulus sehr deutlich betont, was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Also auch der Römerbrief ist zuerst an Judenchristen adressiert, unserem leiblichen Stammvater. Oder in Römer 8, wo diese Unterscheidung nochmal gemacht wird. Und es heißt von Vers 14 an, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Hier ist die Unterscheidung deutlich, nämlich die Erben und die Miterben. Gottes Erben, das sind die Juden, die Gläubigen aus den Juden, und die Miterben, das sind jetzt die anderen, die inzwischen dazugehören, die Miterben in Christus oder die Miterben Christi. Es geht weiter in Kolosser 1, Vers 25. Ihr Diener, der Gemeindediener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen aus seinem Volk, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Gegensatz ist deutlich bestimmt: Christus in euch, in seinen Heiligen, kundgetan unter den Heiden. Kolosser 3, Vers 12, da sind wir jetzt bei unserem Abschnitt. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Und die Formulierung deutet noch einmal auf etwas hin, was ganz früh im Alten Bund schon geschrieben steht, nämlich in 5. Mose 7, wo es von Vers 6 an heißt: Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Es geht immer um sein Volk und die Heiligen in seinem Volk. Jesaja 41, du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, du Spross Abrahams, meines Geliebten, den ich fest ergriffen habe von den Enden der Erde her und berufen von ihren Grenzen, zu dem ich sprach, du sollst mein Knecht sein, ich erwähle dich und verwerfe dich nicht, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Und so könnten wir es fortsetzen, auch in verschiedenen anderen Briefen, wenn von den Heiligen die Rede ist. Wir gehören irgendwie dazu, natürlich gehören wir dazu. Wir sind mitgeheiligt durch sein Blut, wir sind Miterben, wie es da genannt hat. Aber zuerst sind immer die Menschen aus seinem Volk gemeint, die an Jesus glauben. Im Epheserbrief ist das sehr ähnlich, da schreibt Paulus zuerst wieder an die Heiligen in Ephesus, und ich sage noch einmal an dieser Stelle, an die Judenchristen, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Das haben die Heiden nicht, sondern nur die, die aus den Juden sind. Wir haben zuvor, bevor Jesus geboren wurde, offenbart wurde, zuvor haben wir auf Christus gehofft und wechselt dann in seiner Anrede nicht mehr bei wir, sondern dann an die anderen, die Heidenchristen in der Gemeinde, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt. In einem Satz, eine deutliche Differenzierung zwischen den einen und den anderen. Und auch da sind die Heidenchristen noch in einer eindeutigen Minderheit. Und dann heißt es in Kapitel 2, Vers 19, immer noch Epheserbrief: So seid ihr, nämlich die Heidenchristen, nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen. Aber unterschieden: Ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Das hat für uns keine großen Konsequenzen, dass wir diese Unterscheidung machen müssten, nur zu verstehen, was da in diesen Gemeinden zusammenkommt und was das für Themen mit sich bringt. Noch einmal hat Paulus ja in Kapitel 2, Vers 18 vom Kolosserbrief geschrieben: Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen. Und da geht es tatsächlich um den Siegespreis, der von Anfang an über dem Volk Israel ausgesprochen war und genannt war, diesen Siegespreis nicht noch einmal zu verlieren. Wir kommen gleich noch einmal darauf. Und wenn von den Heiligen die Rede ist, dann meint Paulus offensichtlich immer die aus dem Volk Israel, zuerst jedenfalls, und zu den Erstlingen seines Volkes oder zu dem sogenannten Überrest seines Volkes, die eine besondere Berufung, eine besondere Erwählung, eine besondere Bedeutung haben. Ist das jetzt pedantisch, das so zu unterscheiden? Ist es überhaupt wichtig? Ich glaube, dass man nur so die Herausforderung verstehen kann, die in diesen Briefen den Gemeinden beschrieben und ihnen formuliert wird, weil es danach, viel später, die Heiden dazu kamen und dann irgendwann auch die Mehrheit gebildet haben. Und irgendwann gab es kaum noch Judenchristen in Gemeinden, sondern nur noch Heidenchristen. Aber am Anfang war es umgekehrt. Und die Problematik, die sich dadurch ergab, die ist wirklich sehr, sehr schwierig. Diese Herausforderung, die Judenchristen, die also zuerst zum Glauben kamen, die hatten ja schon an sich und unter sich, untereinander als Juden und Judenchristen enorme Kämpfe auszutragen. Das sehen wir immer dann, zum Beispiel, wenn Paulus in eine Stadt kommt, in die Synagoge geht und manchmal einen Eingang findet und manchmal auch aus der Stadt getrieben wird oder schlimmer noch gesteinigt, ausgepeitscht oder ins Gefängnis geworfen wird. Das ist eine sehr typische Erfahrung von Paulus, dass er in der jüdischen Synagoge entweder eine offene Tür fand oder das Gegenteil, nämlich viele Menschen, die Jesus ablehnten. Das war schon schwierig genug, dass der Riss nicht nur durch die Synagoge ging, sondern häufig auch durch die Familien ging, dass die einen zum Glauben kamen und die anderen in ihrem Glauben, in ihrer Haltung blieben, unter dem Gesetz blieben. Und wir haben manche Beispiele, wie das dann in Familien aussehen kann. Wir haben vor Jahren eine alte Jüdin mal kennengelernt, getroffen, schon hochaltrig, promovierte Psychologin, die das erzählt hat, wie sie von ihrer Familie ausgestoßen wurde, weil sie zum Glauben an Jesus kam und ein Leben lang keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie hatte. Das war schwierig. Und es ist nicht nur ein Beispiel, sondern es gab viele solcher Beispiele, wenn Juden zum Glauben an Jesus kamen, dass das einen Riss in der Familie gab, manchmal auch mit Enterbungen. Das gibt es sogar da, wo Katholiken übertreten zum Protestantismus. Da kenne ich auch manche Beispiele, wenn es dann um die Taufe von Kindern ging, wenn dann eine Mischehe war aus katholisch und evangelisch, dann kommen die ersten Kinder, dann soll getauft werden. Und die große Frage, wie muss dieses Kind jetzt getauft werden? Also schon unter uns Christen ist ein riesengroßes Problem. Und ich kenne manche, die wirklich enterbt worden sind, weil sie gesagt haben, unser Kind wird evangelisch getauft. Das ist noch keine 100 Jahre her, sondern 20. Weil das ein riesengroßer Konflikt werden kann. Und für Paulus war das eine ständige alltägliche Erfahrung, wie da dieser Riss durchging, wie er solche Kämpfe in den Synagogen erlebt hat, mit Gefängnis, Auspeitschung, Steinigung. Und das war noch längst nicht alles, sondern jetzt kamen noch die aus dem griechisch-römischen Kulturkreis dazu, die ja etwas vollkommen anderes geglaubt, gedacht und ihr Leben gestaltet haben, nämlich die, die tatsächlich aus dem Heidentum kamen, römisch oder griechisch oder sonst irgendwie, die auch kein Verständnis hatten für die innerjüdischen Fragen und Probleme, die sich auch nicht interessiert haben dafür, warum sich die Juden so streiten um so Kleinigkeiten, wie man von außen gedacht hat. Warum man sich so zerlegen kann in den Familien und Synagogen an irgendwelchen Einzelfragen des Glaubens. Wir sehen das dann noch deutlicher im ersten Korintherbrief, wo es ja auch heißt, an die Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Auch da haben wir wieder die Unterscheidung, die Heiligen und die Geheiligten. Also die Juden und die anderen, die dazugehören, aber immer diese Unterscheidung und dann diese Konflikte, die wir nirgends so deutlich sehen wie im ersten Korintherbrief. Da schreibt Paulus wirklich, was da in den Gemeinden eigentlich passiert. In Korinth war die Schwierigkeit noch obendrein, dass es da viele verschiedene Synagogen gab. Also nicht nur eine, sondern sehr, sehr unterschiedliche, mit unterschiedlichen Lehrmeinungen. Und dann kamen die Judenchristen mit etwas ganz anderem, einer richtigen Irrlehre, so wie sie es gedacht haben. Und irgendwie muss man das zusammenbringen. Die Spaltungen in der Gemeinde, die Rangordnung in der Gemeinde, was nun klüger und was nicht so klug ist, wer die Besten in der Gemeinde sind, auch die besseren Lehrer, der Jude Paulus oder der Rhetoriker Apollos, der ja auch eine große Rolle spielte, die ethisch-moralischen Ordnungen in der Gemeinde, wie lebt man in der Ehe, ist die Ehe auflösbar, da waren die Griechen sehr, sehr frei, wie geht man mit Götzenopferfleisch um, die Griechen kannten es gar nicht anders, als sich irgendwo auf dem Markt etwas zu holen und das war immer von irgendwelchen Götzentempeln, was es da zu kaufen gab. Die Bedeutung des Abendmahls, der Umgang mit diesem heiligen Mahl, die Frau im Gottesdienst, ganz großes Thema damals in den Gemeinden, die Einheit der Gemeinde, die Gaben der Gemeinde, Geist und Geister, auch die Frage nach der Bedeutung von Engeln, Mächten, Dämonen, also mit dieser unsichtbaren Welt, tausend Fragen, in denen sie sehr, sehr unterschiedlich gedacht haben. Und das kennen wir ja, wir müssen ja auch in christlichen Gemeinden nur mal ein bestimmtes Stichwort hineinwerfen und wir wissen schon, was dann passiert. Ja, so typische rote Tücher, so Reizworte und schon weiß man, das kann jetzt nur noch schief gehen. Ob das die Taufe ist, die Charismatiker sind, irgendwelche besondere Gaben sind, da ist man sehr, sehr schnell auf 180. Die Bedeutung des Leibes, auch nochmal eine ganz wichtige Frage. Welche Bedeutung hat der Leib? Ist der Leib einfach nur der Leib oder ist der Leib böse? Ist das die Kehrseite? Ist die Seele das Gute, die sich am besten vom Leib trennen muss? Es gab Kreise, die haben den Suizid ganz hoch gehalten und gesagt, das ist das richtige, der richtige Weg, nämlich sich aus diesem Leib zu lösen und auf diese Weise gewissermaßen vorzeitig erlöst zu werden. Und es war nicht nur ein schräger Gedanke, sondern das waren Themen. Bei den Gnostikern kamen diese Themen vor allem auf, aber dann auch darüber hinaus. Die Erwartungen, die sie hatten, die Hoffnungen, die sie hatten, so unterschiedlich. Allein wenn ich diese wenigen, das sind nur wenige Stichworte, nenne, merken Sie, wie mühsam das ist, solch eine Gemeinde zusammenzubringen und zusammenzuhalten. Aus solch einem unheilvollen Gemisch, könnte man fast sagen. Dass die Korinther nicht einfach zu dumm waren, zu bescheuert waren, um da zu einer Gemeinde zu finden, zu einer Einheit zu kommen, sondern dass da wirklich vollkommen verschiedene Welten aufeinander prallten und erst mal zusammengebracht werden mussten. Es musste sehr, sehr viel geordnet werden und dann verstehen wir diese vielen kleinen einzelnen Formulierungen und Mahnungen von Paulus, wo bei jedem einzelnen Wort solch eine Problematik dahinter steckt und der Versuch, das irgendwie zu überwinden. Und wir können uns vorstellen, was für ein intellektueller und geistlicher Kraftaufwand das war, die Menschen aus ihren Denkweisen, aus ihren, wie es Paulus nennt, Schemata, in denen sie lebten, aus ihren Traditionen zu befreien, sie diese Tradition zu überwinden und dann tatsächlich zu einer Einheit in Jesus zu werden und diese Einheit auch zu leben und zu erfahren und sich daran zu freuen und zu sehen, wie da etwas lebendig werden kann in dieser Einheit der Gemeinde Jesu, den Paulus dann den geistlichen Leib nennt, ein Tempel des Heiligen Geistes, also der neue Tempel. Darum ging es ihm ja. Und dazu musste sehr, sehr viel überwunden werden in Vers 10, ebenfalls in Kapitel 3 hieß es, da ist nicht mehr Grieche oder Jude. Das ist ja nur eine Unterscheidung. Aber wie wichtig ihm das war, da ist nicht mehr Grieche oder Jude. Das war ein Thema bei den Philippern, das war ein Thema bei den Galatern, auch bei den Kolossern und bei anderen. Immer dieser Streit, wer hat Recht? Wie muss man leben, wie muss man glauben? Und jetzt, da ist nicht mehr Grieche oder Jude, nicht Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Wenn Sie noch ein bisschen genauer wollen, versuchen Sie mal, sich vorzustellen, Sie müssten einen ehemaligen Moslem aus Afghanistan, einen italienischen Katholiken, einen Siegerländer Evangelikalen, einen afrikanischen Charismatiker und einen südamerikanischen Baptisten und noch einen von der Lahö zusammenbringen in einer Gemeinde und die müssten sich einig werden, was nun wirklich zählt, was wichtig ist und was man macht und was man auf keinen Fall machen darf. Alle glauben sie an Jesus. Mal vorausgesetzt, alle glauben sie an Jesus, aber was für eine Exklusivität dahinter steckt, das können wir sehr leicht ahnen. Und noch mittendrin eine Mehrzahl aus jüdischen Menschen, die es gewohnt waren, sich stramm an die Tora zu halten. Also nicht nur, weil sie so verbiestert waren, sondern weil sie auch eine, ich glaube schon, dass man das sagen kann, eine panische Angst davor hatten, dass sie sich zu weit von der Tora lösen könnten, dass sie sich an der Tora vergreifen könnten, schuldig werden könnten, die sie so präzise an der Tora festgehalten hatten, bis ins Detail hinein. Und jetzt heißt es plötzlich, jetzt ist alles anders. Wie schwer das ist für einen jüdischen Menschen, der mit der Tora gelebt hat, jetzt irgendwie in irgendeiner Weise das anders zu verstehen. Und dazu braucht es tatsächlich sehr, sehr viel Klärung. Dafür braucht es Evangelien, vor allem Johannesevangelium, Lukasevangelium, um das verständlich zu machen, Matthäusevangelium, Römerbrief, Galaterbrief, Hebräerbrief, um diese Konflikte zu überwinden, um zu klären, was gilt denn jetzt eigentlich? Und wenn wir diesen Hintergrund sehen, dann bekommen diese Worte aus Kolosser 3 eine ganz andere Bedeutung als nur, dass es da um irgendwelche Kleider geht, um irgendwelche äußeren Fragen geht, sondern hier geht es tatsächlich um ganz wesentliche Dinge der Gemeinde. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes. Also nicht nur, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes und dann kommen die Kleider, sondern so zieht nun an, jetzt kommt diese Klarheit, wer seid ihr denn? Ihr seid die Auserwählten Gottes, die Heiligen und Geliebten. Und das heißt, bedenkt, wer ihr seid und versteht, wozu ihr berufen seid als sein auserwähltes Volk. Nicht nur mit dem Vorrecht, zu den Erstlingen seines Volkes zu gehören, sondern auch besonders berufen seid. Das ist eine Berufung und Erwählung hoch zwei, zu seinem Volk zu gehören und aus seinem Volk auch noch zu dem Überrest gehören zu dürfen, zu den Auserwählten zu gehören, die nun diese Fülle im Glauben in Jesus, im Geist erleben dürfen. Noch viel mehr als die Gemeinde aus den Nationen. Da bin ich überzeugt, dass diese erste Gemeinde, die vor allem aus Judenchristen bestand, in den ersten Jahren und Jahrzehnten eine ganz andere Fülle erlebt haben als all das, was hinterher kam und dann auch langsam verflacht ist. Aber dass wir diese Berufung dieses Auserwählten aus den Auserwählten noch einmal sehen können und auch verstehen, warum Römer 9 bis 11 in diesem Zusammenhang eine besondere Funktion hat, nämlich noch einmal zugespitzt wird, von diesen Erstlingen seines Volkes hängt ja auch ab, ob die Vollzahl aus den Heiden tatsächlich erreicht wird und erfüllt wird. Man kann natürlich sagen, Gott macht's irgendwie, mit ihnen oder ohne ihn, aber er macht's mit diesen Erwählten aus seinem Volk. Und menschlich müssten wir sagen, das muss gelingen. Das darf nicht scheitern, denn an diesem Auserwählten hängt so viel, und das wird in Römer 9 bis 11 so deutlich beschrieben, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten, ist die Erstlingsgabe, und das sind diese Ersten aus dem Judentum, ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist der ganze Teig heilig, das ist Israel, der ganze Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, das sind diese Auserwählten, dann sind auch die Zweige heilig, das sind wir. Und wir merken plötzlich, wie ernst das zu nehmen ist in diesen Formulierungen, wie Heidenchristen und Judenchristen zusammengehören und nicht einfach ein Einheitsbrei werden, dass wir als Gemeinde Jesu natürlich eine Einheit sind. Da kommt Paulus dann drauf. Aber zunächst einmal, die aus den Juden, die an Jesus glauben, haben eine ganz bestimmte Funktion und Bedeutung. und die aus den Heiden kommen dann dazu und miteinander sind sie Gemeinde Jesu. Aber diesen Weg zu sehen, diesen Prozess zu verstehen, der ein geistlicher Prozess ist, das ist Paulus sehr, sehr wichtig. Und nun muss das Evangelium bis ans Ende der Welt gehen. In Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Und dafür sind sie berufen, dafür sind sie da. Das ist ihre Erwählung aus den Auserwählten. Paulus schreibt das sehr deutlich in Kolosser 1, haben wir es schon vor einigen Monaten gelesen, dass es ja nicht nur um das persönliche Heil der Gläubigen in Kolosse und der Gemeinde geht, sondern es geht immer um die Heilsgeschichte. Es geht um den fortlaufenden Bestand. In Kolosser 1 schrieb er darum, lassen wir auch von dem Tage an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt. Also nicht strengt euch ein bisschen an und seid anständig, sondern dass ihr diesem Herrn und dieser Berufung würdig lebt. Ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Und wir merken deutlich, es geht nicht darum, wie kriegt der ein oder andere das jetzt im persönlichen Leben hin, sondern wie kriegt die Gemeinde ihren Lauf hin, dass die Fülle, die hier verheißen ist und auch sichtbar werden darf, tatsächlich auch in der Gemeinde dann erkannt wird. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch ertüchtigt hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht, denn ihr seid das Licht der Welt und ein anderes haben wir nicht. Ihr seid das Licht der Welt. Das bleibt ein zentraler Satz. Und wenn es jetzt heißt, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, dann mag das zunächst so klingen, als wie seid ein wenig nett zueinander und seid vorsichtig miteinander. Schon das Wort, das hier steht, klingt ganz anders. Das klingt gar nicht nett. Endysaste, also klingt schon fast ein bisschen bedrohlich. Endysaste, das heißt, zieht an. Dasselbe Wort steht in Epheser 6, wo es um die Waffenrüstung geht. Zieht an die Waffenrüstung Gottes. Die Epheser sind schon weiter, die können schon die Waffenrüstung anlegen. Die Kolosser müssen erst mal Ordnung schaffen, müssen erst mal einen Durchblick bekommen und erst mal den neuen Menschen anziehen, bevor sie die Waffenrüstung anziehen können. Aber das Wort ist dasselbe, Endysaste. Das ist wie ein, man kann fast sagen, wie ein Schlachtruf, nämlich aufzustehen und seiner Berufung würdig zu sein und in dieser Berufung zu leben. Zieht an die Waffenrüstung Gottes oder zieht an den neuen Menschen. Und wenn man das so versteht, dann muss der Rest eigentlich gar nicht mehr erklärt und begründet werden, den Paulus hier schreibt in Kapitel 3, weil das meiste Wiederholung aus Kapitel 2 ist. Wir haben es schon gehört und gelesen, nämlich, dass sie sich nicht so sehr um das Äußere und um das Leibliche kümmern sollen, also auch nicht um die Kleidung, die sie anziehen, wie sie von außen gesehen aussehen, sondern auch die anderen Fragen, welche Bedeutung die Beschneidung hat. Paulus spielt keine Rolle mehr. Achtet nicht drauf. Aber das war natürlich ein heißes Thema. Wie passen die Beschnittenen und die Unbeschnittenen zusammen? Auch das eigene Leiden im Leib sollte keine große Rolle spielen. Das akzeptiert man. Ob wir leben oder sterben, was man essen oder trinken soll, spielt keine Rolle. Das war ein heißes Thema in Kolosse. Was man berühren darf und was nicht. Dass man schon die Pest bekommt, also geistlich gesehen, wenn man irgendwas Falsches anrührt oder vielleicht mit Menschen zusammenkommt, mit Menschen zusammen isst. Sie kennen das von Lukas 15. Dieser ist mit Zöllnern und Sündern. Das ist ansteckend. Das darf nicht sein. Das war diese Vorstellung. Mit wem man also zusammenkommt. Was man mit seinem Leib alles tun darf und was nicht. Alles ziemlich unwichtig, sagt Paulus. Klar, was man mit seinem Leib anfangen darf und was nicht, ist nicht vollkommen unwichtig, aber ihm ist viel, viel wichtiger, dass es nicht um unseren Leib geht. Der spielt tatsächlich keine große Rolle, auch nicht um unser leibliches Wohl, sondern Paulus sagt, unser Leib ist nur ein Schatten des Zukünftigen, auch unser Leib. Nur ein Schatten von dem, was kommen soll, nämlich, dass wir unseren Leib als Tempel des Heiligen Geistes verstehen und ihn auch so behandeln. Natürlich leben wir gesund. Natürlich geben wir uns Mühe, einigermaßen fit zu bleiben. Weil das ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Wir fragen danach, wie man mit diesem Leib umgeht und was man damit nicht alles anstellen kann und darf. Aber es ist vor allem ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir ernähren und versorgen unseren Leib, damit es uns gut geht. Aber eigentlich geht es um etwas viel, viel Größeres. Es geht um den Leib, der leibhaftig und vollkommen in Christus sichtbar wird. Und das ist die Gemeinde. Das sind, so sagt es Paulus, das sind wir. Das sind wir oder das seid ihr miteinander. Und wie ihr diesen Leib pflegt, wie ihr mit diesem Leib umgeht, das ist viel, viel wichtiger, als wie ihr mit eurem armseligen Leib umgeht. Es geht immer um den Leib Christi, um die Gemeinde. Und das kennen wir ja, wie wir manchmal, also manche gehen ja auch mit dem eigenen Leib schlampig um, aber dass wir manchmal auch mit Gemeinde, also mit dem Leib Christi, mit dem Tempel des Heiligen Geistes, erstaunlich schlampig umgehen können. Wie man darüber denkt, wie man darüber redet, wie man miteinander redet und umgeht. Das ist das Problem, von dem Paulus hier schreibt. Der leibhaftig und vollkommen in Christus sichtbar wird oder sichtbar werden soll. Und ich glaube, dass wir da sehr, sehr viel auch zu lernen haben, dass er das Haupt und wir die Glieder sind, die zusammengehören. Und darauf kommt Paulus jetzt zurück, nämlich, dass wir uns das an das Haupt halten, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Das ist eine etwas merkwürdige Formulierung, nämlich der zusammengehalten wird durch Gelenke und Bänder, gestützt, zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Darauf nimmt Paulus Bezug, wenn er sagt, das ist das herzliche Erbarmen. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, einer ertrage den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Das sind die Gelenke. Das zeichnet die Beweglichkeit einer Gemeinde aus. Die Gesundheit, die Fitness, geistlich gesehen. Paulus überträgt das tatsächlich. Die Gelenke, die man tatsächlich auch benennen kann. Und wenn diese Gelenke, das herzliche Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, Vergebungsbereitschaft nicht gepflegt, nicht beachtet, nicht trainiert werden, dann erstarrt dieser Leib. Und ich glaube, das kennen wir. Wenn wir Gemeinden, Gemeinschaften anschauen, wie schnell so etwas erstarren kann. Und dann kommt diese Formulierung, über alles aber zieht an das Band der Liebe. Das ist ja ein typischer Hochzeitstext. Bei jeder Trauung wird das gelesen. Passt ja irgendwie auch. Einer hat geschrieben, katholischer Ausleger, den ich sehr schätze, aber da hat er ein bisschen daneben gelegen, das sei das Bündel. Und er kommt vom Bündel zum Blumenstrauß. Klingt natürlich schön, dass da auch noch ein Blumenstrauß zusammengebunden wird durch das Band der Liebe. Passt auch zu einer Hochzeit. Aber gemeint sind die Bänder, die das Ganze zusammenhalten. Und die Liebe ist das entscheidende Band, das die Gelenke und die Muskeln und die Gebeine miteinander verbindet, zusammenhält und Bewegung möglich macht. Paulus weiß natürlich, wie die Anatomie eines, meinetwegen geschlachteten Schafes aussieht. Er hat mit Tieren genug zu tun gehabt. Er weiß auch, was es bedeutet, Menschen zu sehen, die fit sind in sportlichen Wettkämpfen. Er gebraucht ja vielfach diese Bilder von den Läufen in der Arena, von Wettkämpfen in der Olympiade, in Korinth natürlich, da ist ja einer dieser Orte, wo der Unterschied deutlich wird zwischen fitten Sportwettkämpfern und den Typen, den er Fressen und Saufen und Unbeweglichkeit unterstellt. Das beschreibt er auch so. Da ist er ganz hemmungslos. Ihr Gott ist ihr Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt, schreibt er in Philipper 2, Vers 19. Die Liebe ist das Band, die alles zusammenhält. Und damit macht er deutlich, die Liebe ist das Entscheidende. Ohne die Liebe fällt es alles auseinander. Die vor Spaltung bewahrt, vor Überheblichkeit, vor Egoismus bewahrt. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Das ist nicht ein Wunsch, das ist notwendig. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Das hat er in Philipper 2 ausführlich beschrieben. Und dann kommt dieser Vers, der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Das ist ein sehr schwieriger Satz, weil da Worte stehen, die stehen nur in diesem Vers und nirgends sonst. Der Friede Christi, regiere in euren Herzen, zu welchem ihr berufen seid, nicht zu dem ihr auch berufen seid, das wäre ein bisschen relativiert, unter anderem auch noch der Friede Christi, sondern der Friede Christi steht ganz oben. Keine Relativierung, eine Verstärkung, dass der Friede Christi ein zentraler Aspekt eurer Berufung ist. Und Friede heißt Wohlbefinden, das ist die Übersetzung, die eigentliche Übersetzung. Wohlbefinden, Heil und Sicherheit. Und wenn Paulus sagt, der Friede Christi regiere, dann nimmt er ein vollkommen anderes Wort als an allen Stellen, wo es ums Regieren geht. Nämlich hier heißt es, der Friede Christi sei Schiedsrichter in euren Herzen. Das ist wieder der sportliche Wettkampf. Der Friede Christi entscheidet letzten Endes. Der Friede Christi sagt euch, wer der Sieger ist. Und darauf haben wir zu achten, dass der Friede Christi in uns erhalten bleibt, erfüllt wird, erreicht wird. Und wenn da kein Wohlbefinden, kein Heil, keine Klarheit ist, dann stimmt etwas nicht. Und dann ist der Friede der Schiedsrichter und sagt uns, da stimmt etwas nicht. Und darauf zu achten, das zu verstehen, wie ernst es ihm ist. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen. Das ist sein Anliegen, dass das nicht verloren geht, diese hohe Berufung seines Volkes und den Auserwählten aus seinem Volk, aber auch die Berufung der Gemeinde in dieser Welt nicht. Wir kennen das vom Galaterbrief, ganz parallel ähnlich beschrieben, ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten? Das ist dasselbe Thema, dasselbe Problem. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das ist die Schlussformulierung für heute Abend. Wunderschöne Formulierung. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Bei vielen wohnt der Fernseher, der Computer. Manche schauen bis zu 8 Stunden Fernsehen, manche bis zu 13 Stunden, war, glaube ich, die Zahl, vor ihrem Computer, vor allem nachts. Die Familie sitzt um ein Gerät herum oder um den Hund oder um Kunst oder irgendwas sonst, aber irgendwelche Dinge, die da in der Familie wichtig sind. Lasst unter euch wohnen das Wort Christi. Was bei uns wohnt, sind vor allem lebendige Wesen. Bei uns wohnen meine Frau und ich, manchmal kommen die Kinder dazu. Manchmal kommen auch Gäste. Unsere Gäste wohnen nicht bei uns. Die sind willkommen, die haben auch ein Zimmer, die kriegen ihren Schrank und Bett und Regal und damit müssen sie zufrieden sein, werden gefüttert und gepflegt und alles, was so nötig ist, aber sie sind und bleiben Gäste. Sie wohnen nicht bei uns. Auch die ganzen Geräte und Bücher und Möbel wohnen nicht bei uns. Alles Zeugs, was da rumsteht, irgendwo, aber sie wohnen nicht bei uns. Wir haben manche Gäste schon gehabt, da haben wir am Ende gesagt, wie schade, dass ihr schon geht. Und meinten das auch so. Wir haben auch schon Gäste gehabt, aber gesagt, wie gut, dass die wieder weg sind. Meine Frau weiß sofort, wen ich meine. Also nicht wen ich meine, nicht Personen, sondern wir hatten mal so einen amerikanischen Chor bei uns zu Gast. Und wir haben den Satz zum ersten Mal bildlich verstanden, die heiße Schlacht am kalten Buffet. Das sah verheerend aus. Und so war das auch. Und wir waren wirklich froh, als die wieder gegangen sind. dass Jesus bei uns ist in unserem Leben und kein Gast ist, der wieder gehen müsste, der irgendwo sein Gästezimmer, sein Herrgottseckle kriegt, wie es bei den Katholiken manchmal heißt, so diesen Winkel, wo dann das Kruzifix hängt und da denkt man mal dran, aber dass er unter uns wohnen will, lebendig sein möchte in seinem Wort und mit uns leben will, an allem beteiligt sein möchte, sich überall einmischen will. Tatsächlich, er mischt sich ein. Er will auch unsere Sorgen und Lasten mit uns teilen, mit uns leiden, mit uns Anteil nehmen. Aber vor allem will er heilen und segnen. Manchmal auch uns sagen, wo es lang geht. Aber dass dieses Wort Christi nicht aus lauter Informationen besteht, nicht aus Bibelversen, die wir auswendig lernen könnten, sondern dass dieses Wort unter uns wohnt und lebendig wird in seiner ganzen Macht. Und da steckt viel Macht, viel Leben drin. Dieses Wort ist nicht nur lebendig, es macht auch lebendig. Die ganze Macht des Schöpfers ist in diesem Wort. Die Macht des Heilandes, die Macht des Erlösers, die Macht des Arztes, die Macht seiner Wirksamkeit, die Macht seiner Auferstehungskraft. Und das zu verstehen, dass diese geballte Macht durch sein Wort sich in unserem Leben, in unserer Wohnung, in der wir leben und dann in unserer Gemeinde entfalten möchte. Das ganze Haus erfüllt ist. Herr, komm in mir wohnen. Lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Das gilt für mich, das gilt für meine Familie, das gilt für meine Gemeinde. Und darum heißt es, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Weil es um eine große Berufung geht, um ein großes Ziel, um ein großes Heil, um große Erlösung. Darum diese dringliche Mahnung von Paulus, dass wir es nicht vernachlässigen. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir das in dieser Klarheit hören und lesen und aufnehmen dürfen, wie du um deine Gemeinde ringst, wie auch Paulus gerungen hat, um seine Gemeinden, nicht um Streit zu suchen, sondern weil es immer um dich, um deine Fülle, um dein Heil, um deine Ziele geht, dass dein Evangelium durch diese Welt läuft und die Menschen erreicht, die es erreichen soll, dass Menschen zum Glauben finden, dass sie erlöst werden, dass sie berufen werden und hinzugefügt werden zu deinem Leib, bis dein Leib, deine Fülle vollendet ist. Und wir danken dir, dass dein Evangelium immer noch läuft. Und wir möchten gern dabei sein, mithelfen, alles mit großer Konzentration und Hingabe dazu tun, damit dein Evangelium laufen kann. Und wir danken dir für diese Tage, für diese Woche, in der das besonders geschehen darf, wenn die Familien, die Kinder und die Teenies und die Jugendlichen da sind und bitten dich von Herzen, dass du auch darin wohnst und wirksam bist und die Herzen aller Generationen erreichst. Wir danken dir für die offene Tür, die du uns gibst und danken dir, ehren dich, loben deinen Namen, dass du selber mitten unter uns bist. Wir freuen uns auf diese Tage. Wir freuen uns, dass du der lebendige Herr bist und dass wir dein Wort haben. Amen.